Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Möglichkeiten und Grenzen der Pulperregeneration von Kerstin Galler. Einleitung.
Die Zahnpulper befindet sich umschlossen von den verschiedenen Hartgeweben im Inneren des Zahnes. Dieses auch als Endodont bezeichnete Gewebe beinhaltet die dentinbildenden Odontoblasten, außerdem Fibroblasten, Blutgefäße, Nervenzellen und Zellen des Immunsystems wie dendritische Zellen und Makrophagen. Des Weiteren befinden sich in der Pulpa ebenso wie in anderen Körpergeweben Stammzellen, die am regulären Gewebeumsatz beteiligt sind, aber auch nach einer Verletzung oder Gewebezerstörung wandern und ausdifferenzieren können, um die Aufgabe der ursprünglichen Zellen zu erfüllen. Bereits während der Zahnentwicklung erfolgt im Zahnkeim die terminale Differenzierung ektomesenchymaler Zellen zu Odontoblasten, die mit der Dentinproduktion beginnen. Dabei wird zunächst ein überwiegend aus Kollagen bestehendes, nicht mineralisiertes Gerüst synthetisiert, das Primärdentin. Durch Einlagerung von Hydroxylapatitkristallen kommt es zur Hartgewebsbildung. Diese erfolgt im Gegensatz zum Knochen direktional, wobei die Odontoblasten Zellfortsätze hinterlassen, die die tubuläre Struktur des Dentins erzeugen. Dentin und Pulpa bilden somit entwicklungsgeschichtlich eine anatomisch-funktionelle Einheit. Man spricht auch vom Pulpa-Dentin-Komplex. Kommt es infolge von Zahnhartsubstanzverlusten zur Schädigung des Endodonts, so wird routinemäßig als therapeutische Maßnahme die Wurzelkanalbehandlung durchgeführt. Nach Entfernung der entzündeten oder nekrotischen Pulpa und Desinfektion des Wurzelkanalsystems wird das verloren gegangene Gewebe durch ein synthetisches Material ersetzt. Damit soll ein Verschluss erzielt werden, durch den die weitere Ausbreitung von Mikroorganismen verhindert und der Zahn langfristig in der Mundhöhle erhalten werden kann. Mit dem Verlust der Pulpa ist jedoch auch deren Funktion nicht mehr erfüllt, unter anderem die Bildung und Befeuchtung des Dentins, die immunologische Abwehrleistung, die Innervation und Schmerzweiterleitung als Warnsystem sowie die Bildung von Tertiärdentin. Daher wären biologiebasierte oder regenerative Verfahren wünschenswert, mit denen die Funktion der Pulpa erhalten oder wiederhergestellt werden könnte. Der endodontischen Behandlung geht eine eingehende Diagnostik voraus. Klinisch werden reversible und irreversible Pulpopathien sowie die Pulpanekrose unterschieden. Während im Falle der reversiblen Pulpopathie mittels Kariesexkavation, Füllungsaustausch oder der direkten Überkappung versucht werden kann, die Pulpa vital zu erhalten, ist nach Stellung der Diagnose einer irreversiblen Pulpitis die Pulpektomie indiziert. Dies ist jedoch kritisch zu betrachten, da eine Entzündungsreaktion in der Pulpa zunächst nur einen abgegrenzten Teilbereich betrifft. Das inflammatorische Geschehen breitet sich meist vom Ort der Reizeinwirkung im Bereich eines Pulperhorns beginnend von koronal nach lateral und apikal aus. Während bei Milchzähnen und bei bleibenden Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum die Pulpotomie, also die Entfernung lediglich des entzündeten Gewebes, therapeutisch zum Vitalerhalt durchgeführt wird, ist dieses Vorgehen bisher bei bleibenden Zähnen wenig verbreitet. Es wäre jedoch erstrebenswert, durch modifizierte Behandlungsprotokolle die Pulpotomie zum Vitalerhalt im Sinne eines regenerativen Verfahrens auch bei bleibenden Zähnen mit abgeschlossenem Wurzelwachstum durchzuführen. Einen Sonderfall stellen jugendliche Zähne mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum nach Zahntrauma dar. Geht die Pulpa bedingt durch entzündliche Vorgänge nach bakterieller Kontamination verloren, so kommt damit auch das Wurzelwachstum zum Stillstand. Ein weit offener Apex mit trichterförmigen, dünn auslaufenden und somit frakturanfälligen Dentinwänden erschwert die suffiziente Wurzelkanalfüllung erheblich. Durch medikamentöse Einlagen kann der Abschluss des Wurzelwachstums angeregt werden. Im Anschluss wird der Wurzelkanal mit einer Füllung obturiert. Die Behandlung ist jedoch langwierig und des Öfteren mit Komplikationen behaftet, weil es durch entzündliche Prozesse oder durch Dentin- und Knochenresorption zur Zahnlockerung bis hin zum Zahnverlust kommen kann. Diese bisher praktizierte Apexifikation, mit der im apikalen Bereich eine Hartgewebsbarriere induziert werden soll, ist zeitaufwendig und führt auch bei erfolgreichem Abschluss zwar zumeist zu einer Verdickung der Dentinwände, nicht jedoch zu einer Zunahme des Wurzellängenwachstums. Der Vitalerhalt jugendlicher Zähne wäre natürlich besonders wünschenswert, da sowohl der Zahn als auch der ihn umgebende Knochen erhalten werden könnten, womit Funktion und Ästhetik gewährleistet blieben. Mit der Isolation von mesenchymalen Stammzellen aus der Zahnpulpa bleibender Zähne im Jahre 2000 und der raschen Weiterentwicklung in den Bereichen des Tissue Engineering und der regenerativen Medizin gibt es immer mehr Bestrebungen, regenerative Behandlungskonzepte auch in der Endodontie gewinnbringend anzuwenden. Derzeit wird aktiv an der Entwicklung von Verfahren gearbeitet, die in der Zukunft den Einsatz synthetischer Materialien zum Ersatz der Pulpa zumindest in ausgewählten Fällen und Indikationsstellungen verdrängen könnten.
Tissue Engineering und Regeneration.
Tissue Engineering ist ein noch junger, in hohem Maße interdisziplinärer Forschungsbereich, der erstmals im Jahre 1988 definiert wurde als die Anwendung der Prinzipien und Methodik der Ingenieur- und Lebenswissenschaften zur Erlangung eines fundamentalen Verständnisses der Beziehung zwischen Struktur und Funktion in physiologischen und pathologisch veränderten Geweben, welches der Entwicklung biologischer Ersatzgewebe dienen kann, um die Organfunktion wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern. Dem Tissue Engineering liegt das Prinzip zugrunde, Stammzellen in ein geeignetes Trägermaterial einzusäen und mittels Wachstumsfaktoren zur Differenzierung und Gewebebildung zu bringen. Die daraus resultierenden dreidimensionalen Konstrukte können entweder direkt in den Wirtsorganismus transplantiert werden oder auch zunächst zur Anregung der Zellproliferation und Differenzierung in Kultur gehalten und anschließend in den Körper eingebracht werden, um dort Regeneration und Heilung zu ermöglichen oder zu unterstützen. Mit Hilfe des Tissue Engineering können mittlerweile verschiedenste Gewebe gezüchtet werden. Dazu gehören Haut, Knochen oder Knorpel, Blutgefäße und Strukturen des Nervensystems, aber auch Organsysteme wie Trachea oder Blase. Postnatale Stammzellen zum Einsatz in der regenerativen Medizin können aus einer Vielzahl von Geweben isoliert werden. Auch steht ein breites Spektrum an Biomaterialien als Träger zur Verfügung, die je nach Anwendungsbereich spezifisch ausgewählt werden sollten. Wachstums- und Differenzierungsfaktoren spielen für das Tissue Engineering eine zunehmende Rolle und gewebsspezifische Signalmoleküle können mit dem Trägermaterial in situ gebracht werden. Die Begriffe Regeneration und Tissue Engineering sind voneinander abzugrenzen. Regeneration bezeichnet die Fähigkeit des Organismus, verloren gegangenes oder verletztes Gewebe zu ersetzen und die Gewebefunktion wiederherzustellen. Hierbei wird eine Restitutio ad integrum erreicht.
Merke: Das Prinzip des Tissue Engineering besteht darin, Stammzellen in ein Trägermaterial einzubringen, das mit Wachstumsfaktoren beladen ist, um die Zelldifferenzierung und Gewebebildung zu unterstützen. Dentale Stammzellen.
Die Tatsache, dass die Zahnpulpa regeneratives Potenzial besitzt, ist bereits seit einigen Jahrzehnten bekannt. Nach dem Verlust von Hartgeweben infolge Karies, Attrition oder Trauma können die Odontoblasten ihre sekretorische Aktivität deutlich erhöhen, wodurch es zur Dentinapposition kommt. Die Pulpa grenzt sich so räumlich vom Ort der Reizeinwirkung ab. Aber auch nach Verlust der Odontoblastenschicht infolge Pulpa-Exposition kann durch eine direkte Überkappung die Bildung einer Hartgewebsbarriere induziert werden. Daher wurde bereits seit langem vermutet, dass in der Pulpa Progenitor oder Stammzellen vorhanden sein müssen, die durch Chemotaxis an den Ort des Geschehens gelockt werden, dort in sekundäre Odontoblasten differenzieren und mineralisiertes Gewebe bilden. Mit der Isolation mesenchymaler Stammzellen aus der Pulpa von Weisheitszahnkeimen durch die Arbeitsgruppe um Stan Grontus im Jahr 2000 wurde diese Vermutung bestätigt. Wenige Jahre später gelang es, auch aus der Pulpa von Milchzähnen Stammzellen zu gewinnen und noch etwas später wurden aus der apikalen Papille der sich bildenden Zahnwurzel ebenfalls Stammzellen isoliert. Die wesentlichen Stammzellcharakteristika sind für diese Zellen nachgewiesen worden. Dazu gehört zum einen die Fähigkeit zur Selbsterneuerung, also eine nahezu uneingeschränkte Teilungsfähigkeit. Des Weiteren muss eine Differenzierung in unterschiedliche Zelltypen erfolgen können. Postnatale Stammzellen vermögen sich jedoch nur innerhalb des Keimblatts, aus dem sie ursprünglich stammen, zu differenzieren. Für Pulpa-Stammzellen wurde dementsprechend unter anderem die Differenzierung in Fett, Dentin, Knorpel und Knochengewebe nachgewiesen. Nach Transplantation dieser Zellen im Tierversuch können sie jedoch auch Gewebestrukturen bilden, die aus Bindegewebe, Odontoblasten und angrenzendem Dentin bestehen. Somit ist die Hoffnung berechtigt, diese Zellen gewinnbringend für die Regeneration der dentalen Pulpe einsetzen zu können. Postnatale Stammzellen finden sich in nahezu überall im Körper. Sie sind am regulären Zell- und Gewebeumsatz sowie an Regenerationsvorgängen nach Gewebedestruktion beteiligt. Dabei ist der Prozentsatz an Stammzellen gering und beträgt nur etwa 0,5 bis 2% der Gesamtpopulation. Derzeit werden sie üblicherweise mittels spezifischer Oberflächenmarker von den übrigen Zellen des Ursprungsgewebes unterschieden und aus der Gesamtpopulation selektiert. Auch die Stammzellnische, in der sich Pulpa-Stammzellen im Gewebe befinden, ist mittlerweile bekannt. Durch Kolokalisation von mesenchymalen Stammzellmarkern mit endothelialen Markern konnte gezeigt werden, dass sich die Stammzellen der Pulpa in der perivaskulären Nische befinden. Dort werden sie durch ein entsprechendes Milieu in einem undifferenzierten Zustand gehalten und erst nach Reizeinwirkung durch chemotaktische Signale angelockt oder durch Signalmoleküle zur Differenzierung gebracht.
Merke: Stammzellen besitzen die Fähigkeit der Selbsterneuerung und der Differenzierung in verschiedene Zelltypen. Trägermaterialien.
Als Träger für die Stammzellen steht eine Vielzahl an natürlichen und synthetischen Biomaterialien zur Verfügung, die je nach Anwendungsbereich spezifisch ausgewählt werden können. Das Trägermaterial bildet das Gerüst, auf dem die Zellen adherieren, proliferieren und sich räumlich organisieren sollen. Natürliche Materialien wie Fibrin, Kollagen oder zellfreie Extrazellulärmatrix entsprechen der physiologischen Umgebung der Zellen weitgehend. Es ist jedoch schwierig, sie zu modifizieren oder bestimmte Eigenschaften zu kontrollieren. Synthetische Biomaterialien bieten den Vorteil, dass Parameter wie Molekulargewicht der Ausgangssubstanz, Festigkeit, chemische Zusammensetzung oder Bioabbaubarkeit genau abgestimmt werden können. Andererseits ist es schwieriger, diese Materialien zellfreundlich zu gestalten. In eigenen Arbeiten beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung von Biomaterialien, speziell zum Einsatz im Wurzelkanal mit dem Ziel der Pulpa-Regeneration. Während herkömmliche Trägermaterialien wie Polyether und Kollagen für das Tissue Engineering prinzipiell gut geeignet sind, kann durch ein individualisiertes, bioaktives Trägermaterial die Zellaktivität und Differenzierung sicherlich optimiert werden. Hierbei spielen Materialeigenschaften wie Festigkeit, Injizierbarkeit oder Aushärtemechanismus, Vaskularisierung des Wurzelkanals, Induktion von Zelladhäsion und Differenzierung sowie Mineralisation eine Rolle. Durch Variationen in der Chemie, Inkorporation bioaktiver Motive, wie kurze Peptidketten, zum Beispiel zur Zelladhäsion, und die Einbindung von Wachstumsfaktoren können diese Eigenschaften kontrolliert werden. Hierzu arbeiten wir mit einem peptidbasierten Hydrogel. Kurze Peptidmoleküle mit einer definierten Aminosäuresequenz können durch molekulare Self-Assembly in nanofibrösen Strukturen Wasser binden und somit Gele bilden. Danach können problemlos Zellen in diese Hydrogele eingesät werden. Ausgehend von einer bestimmten Peptidsequenz konnten wir diese durch Inkorporation eines Zelladhäsionsmotivs und einer enzymatisch spaltbaren Sequenz bioaktiv und bioabbaubar gestalten. Wachstums- und Differenzierungsfaktoren spielen für das Tissue Engineering eine zunehmende Rolle und gewebsspezifische Signalmoleküle können mit dem Trägermaterial in situ gebracht werden. In das beschriebene Hydrogel konnten mehrere Wachstumsfaktoren eingebunden werden. Der Inkorporationsmechanismus schützt sie vor raschem proteolytischem Abbau und es kommt zu einer verzögerten Freisetzung der Faktoren. Folgende Wachstumsfaktoren wurden ausgewählt: Vascular Endothelial Growth Factor, ein potenter angiogener Faktor, der Gefäßeinsprossung stimulieren sollte, weiterhin TGF-Beta-1 und FGF-2. Inkorporation dieser Wachstumsfaktoren resultiert in einem synergistischen Effekt auf das Proliferations- und Differenzierungsverhalten dentaler Stammzellen.
Merke, während früher möglichst innerte Trägermaterialien ausgewählt wurden, ist es mittlerweile möglich, bioaktive Scaffolds herzustellen, die das Zellverhalten gezielt beeinflussen. Pulpa-Regeneration in der Forschung.
In den späten 1990er Jahren wurden erstmals Versuche zur Züchtung von Pulpagewebe in vitro durchgeführt. Hierbei wurden Pulpafibroblasten auf verschiedene Trägermaterialien gesät, darunter Polyglykolsäure, kurz PGA, Kollagen oder Alginat. Nach 60 Tagen hatte sich auf dem PGA-Netz ein dichter dreidimensionaler Zellverband gebildet, während die anderen beiden Materialien für das Zellwachstum weniger geeignet schienen. Innerhalb der letzten Jahre wurden gehäuft vielversprechende Berichte zur Pulpa-Regeneration publiziert. Nöhr und Mitarbeiter etablierten ein Zahnscheibenmodell, bei dem humane Pulpa-Stammzellen aus Milchzähnen in einem Träger aus Polylactit-Coglycolid, kurz PLG, in die leere Pulpakammer der Scheiben eingebracht wurden. Diese Konstrukte wurden subkutan bei immunsupprimierten Mäusen implantiert, um die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen zu gewährleisten. Nach 4 Wochen hatte sich in den Scheiben ein vaskularisiertes Weichgewebe gebildet und angrenzend an die Dentinwand fand eine Differenzierung der Stammzellen zu Odontoblasten statt. In einer weiteren Arbeit konnte gezeigt werden, dass diese Zellen auch Dentin produzieren, das an die bestehende Wand der Zahnscheibe angelagert wurde. Der Nachweis gelang mittels einer Serie von Tetrazyklin-Injektionen, die bei den Versuchstieren als Linien nachweisbare Störungen der Hartsubstanzbildung im Dentin hervorrufen. Diese Linien waren auch an den implantierten Zahnscheiben nachweisbar. Huang und Mitarbeiter führten ähnliche Versuche mit humanen Pulpastammzellen in PLGA durch, jedoch wurden 4 bis 5 Millimeter lange Dentinzylinder anstatt der Zahnscheiben verwendet. Dabei wurde eine Seite des Zylinders mit mineralischem Trioxidaggregat verschlossen, um die Situation des Wurzelkanals besser zu imitieren. 4 Wochen nach subkutaner Transplantation waren auch hier pulperähnliches Gewebe und Dentinbildung nachweisbar. Nakashima und Mitarbeiter entwickelten ein Modell am Hund, wobei in diesem Fall eine angiogene Subpopulation von Pulperstammzellen anhand von Oberflächenmarkern aus der Gesamtzellpopulation herausselektiert wurde. In einer ersten Versuchsreihe wurde an Hundezähnen eine Pulpotomie bis zum Pulperkammerboden durchgeführt. Der Hohlraum wurde daraufhin mit angiogenen Pulperstammzellen in ein Kollagenträgermaterial gefüllt und koronal mit Zinkphosphat-Zement verschlossen. Bereits 14 Tage später war Gewebeneubildung nachweisbar und nach 60 Tagen war die Pulperkammer mit vaskularisiertem Gewebe gefüllt, das vom ursprünglichen Pulpergewebe nicht zu unterscheiden war. In einer Nachfolgearbeit wurde dieses Modell erweitert. Hierzu wurden Zähne am Hund extrahiert und daraufhin trepaniert, der Wurzelkanal wurde aufbereitet, die Wurzelspitze um 1 Millimeter gekürzt und die Öffnung am Apex auf 0,8 Millimeter Durchmesser erweitert. Daraufhin wurde die apikale Hälfte des Wurzelkanals mit einem Kollagenträger und den Stammzellen gefüllt, der koronale Anteil mit demselben Trägermaterial ohne Zellen, aber beschickt mit dem chemotaktisch wirkenden Zytokin SDF1. Die Zähne wurden daraufhin replantiert und nach 14 und 60 Tagen wurden histologische Untersuchungen durchgeführt. Wurzelkanal und Pulperkammer waren mit pulperähnlichem Gewebe gefüllt. Mittels Immunhistochemie konnten nicht nur Blutgefäße nachgewiesen werden, sondern auch neuronale Fortsätze. Diese Arbeit zeigt auf, dass Regeneration der Pulpa durch Einbringen von dentalen Stammzellen in einem geeigneten Trägermaterial und dem Einsatz von Wachstumsfaktoren prinzipiell möglich ist. In eigenen Arbeiten konnte nach Kombination dentaler Stammzellen mit dem oben beschriebenen bioaktiven Hydrogel, Einbringen in Dentinzylinder und subkutaner Implantation in der Maus ebenfalls ein vaskularisiertes Weichgewebe nachgewiesen werden. Hierbei spielte jedoch die Vorbehandlung des Dentins eine wesentliche Rolle. In Dentinzylindern, die zur Desinfektion für 10 Minuten in 5%igem Natriumhypochlorid gelagert wurden, war eine Resorption des oberflächlichen Dentins durch die eingesäten Zellen festzustellen. In einer zweiten Gruppe jedoch, in der das Dentin nach Desinfektion mit 17%igem EDTA oberflächlich demineralisiert worden war, fand Zelldifferenzierung statt. Die dem Dentin anliegenden Zellen differenzierten in Odontoblasten, was durch den Nachweis von Dentin-Sialoprotein gesichert wurde, und streckten Zellfortsätze in die vorhandenen Dentintubuli.
Merke: Die Züchtung von Pulpergewebe nach Transplantation von Stammzellen ist möglich. Dentin als bioaktive Matrix.
Die Interaktion der Zellen mit dem EDTA-behandelten Dentin ist durch verschiedene Mechanismen erklärbar, möglicherweise auch deren Zusammenspiel. Für die beobachtete Zelldifferenzierung am konditionierten Dentin könnte die durch das EDTA ausgelöste Freisetzung von Wachstumsfaktoren ursächlich sein. Während der Zahnentwicklung werden von den Odontoblasten Wachstumsfaktoren sezerniert, die in das Dentin eingebunden werden und dort zeitlebens aktiv bleiben. Infolge einer Demineralisation, wie sie auch bei kariösen Läsionen oder nach Applikation von Calciumhydroxidpräparaten geschieht, können diese Faktoren aus dem Dentin herausgelöst werden und zelluläre Differenzierungsvorgänge steuern. Der Komplexbildner EDTA entzieht dem Hydroxylapatit-Kristallgitter Calciumionen und führt damit zu einer oberflächlichen Demineralisation unter Freilegung des Kollagengerüsts. Des Weiteren wird die Schmierschicht entfernt und es entsteht eine saubere Oberfläche, die den Zellen die Möglichkeit zur Adhäsion bietet. Für die Differenzierungsvorgänge sind jedoch eher die hier exponierten Wachstumsfaktoren maßgeblich. Ähnlich unseren Ergebnissen wurde in einer molekularbiologischen Untersuchung von Zellen auf mit EDTA und Natriumhypochlorid behandeltem Dentin eine Hochregulation von Genen beobachtet, die typischerweise von differenzierten Odontoblasten exprimiert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse kann man annehmen, dass sich die EDTA-bedingte Entfernung der Schmierschicht und oberflächliche Demineralisation des Dentins positiv auf Zelladhäsion und Differenzierung auswirken. Diese Ergebnisse sind für die Erstellung von Protokollen für regenerative endodontische Verfahren wichtig.
Merke: Dentin ist eine bioaktive Matrix. Durch Demineralisation können Wachstumsfaktoren freigesetzt werden, die das Zellverhalten beeinflussen. Pulpa-Regeneration in der Klinik.
Bereits in den späten 1960er Jahren gab es Versuche, alternative Strategien zur Wurzelkanalbehandlung klinisch zu testen. Nygaard Özby untersuchte, welche Ergebnisse erzielt werden können, wenn nach vollständiger Entfernung des Pulpergewebes durch Überinstrumentierung eine Einblutung in den Wurzelkanal verursacht wird. Im Anschluss wurde eine Wurzelkanalfüllung mit Gutta-Percha eingebracht, jedoch nicht auf die volle Arbeitslänge. Nach wenigen Wochen fand sich im apikalen Bereich des Wurzelkanals in einigen Fällen Bindegewebe, das nicht von normalem Pulpergewebe unterschieden werden konnte. Jedoch erst seit 10 Jahren finden sich gehäuft Berichte in der Literatur, in denen ein Fortschreiten des Wurzelwachstums und sogar eine Ausheilung periapikaler Läsionen nach einem regenerativen Prozedere beobachtet wurden. Hierbei wird nach Spülung des Kanals mit Natriumhypochlorid und Einbringen einer medikamentösen Einlage mit einer Triple-Antibiotika-Paste aus Metronidazol, Tetracyclin und Minocyclin zunächst desinfiziert. In einer zweiten Sitzung wird eine Einblutung in den Wurzelkanal verursacht, der im Anschluss mit MTA abgedeckt und bakteriendicht verschlossen wird. In den beschriebenen Fällen kam es zu einer Ausheilung periapikaler Läsionen und einem Fortschreiten des Wurzelwachstums. Vermutlich rührt die Regeneration von Stammzellen aus der apikalen Papille her, die durch die Einblutung in den Wurzelkanal geschwemmt wurden. Derzeit werden klinische Studien zur Präzisierung und Optimierung des vorhandenen Protokolls und zur Erarbeitung weiterer Richtlinien für die Therapie dieser Fälle durchgeführt. Mittlerweile ist auch die Bezeichnung Revaskularisierung überholt, da es ja nicht nur zur Blutgefäßneubildung kommt, sondern zu Gewebebildung und Hartgewebsanlagerung, was zur Etablierung der Begriffe regeneratives Verfahren und Revitalisierung geführt hat.
Merke: Fallberichte beschreiben, dass bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum durch Erzeugen einer Einblutung in den Wurzelkanal eine Regeneration der Pulpa erzielt werden kann, die dann zum Abschluss des Wurzelwachstums führt. Aktuelle Ansätze.
Aus der Zusammenführung von Klinik und Forschung könnten neue Therapieansätze zur regenerativen Endodontie entstehen. Durch das Einbringen von Stammzellen in den Wurzelkanal kann eine Regeneration der Pulpa erreicht werden. Jedoch mangelt es derzeit an leicht zugänglichen Quellen für diese Stammzellen und Probleme bezüglich ihrer Lagerung und Expansion sind bislang ungelöst. Einfachere und schnellere, nicht invasive Verfahren zur Stammzellisolation könnten hier neue Wege eröffnen. Jedoch ist in diesem Falle immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis abzuwägen. Denkbar wären jedoch auch zellfreie Therapieansätze, bei denen durch optimierte Biomaterialien und Chemokine körpereigene Zellen rekrutiert und in den Wurzelkanal gelockt werden könnten. Somit folgt das Revitalisierungsprotokoll mit den im Gewebe schon vorhandenen Stammzellen, nicht dem klassischen Prinzip des Tissue Engineering. Die Verwendung speziell für die Pulpa-Regeneration entwickelter Biomaterialien könnte die Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz regenerativer Verfahren optimieren. Bei Zähnen mit abgeschlossenem Wurzelwachstum mit reversibel entzündeter Restpulpa könnte durch eine Pulpotomie das Gewebe teilweise belassen werden. Hilfreich wäre hierbei die Entwicklung sensitiver Marker, die eine solche Unterscheidung klinisch ermöglichen. Erste Ansätze liegen vor durch den Nachweis von Matrix-Metalloproteasen, kurz MMP, in der Dentinflüssigkeit. In entzündetem Pulpergewebe erscheint MMP9 deutlich erhöht, in nicht entzündlich veränderten Bereichen jedoch nicht nachweisbar. Durch die Entwicklung sensitiver Assays könnte in der klinischen Situation eine Unterscheidung ermöglicht und so gesundes Gewebe belassen werden, von dem Regeneration ausgehen kann. Bei Zähnen mit abgeschlossenem Wurzelwachstum und gegebenenfalls periapikaler Läsion bleibt der Erfolg weiterhin fraglich. Es ist jedoch auch in diesen Fällen denkbar, Regeneration durch Einwanderung von Zellen aus der periapikalen Region zu erreichen.
Zusammenfassung:
Die Standardtherapie in der Endodontie zielt auf die dichte Füllung und Obturation des Wurzelkanalsystems mit einem synthetischen Material ab. Neue Erkenntnisse aus Klinik und Forschung weisen jedoch darauf hin, dass eine Regeneration der dentalen Pulpa mithilfe des Tissue Engineering möglich sein könnte. Fallberichte beschreiben ein Vorgehen bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum, das über eine Einblutung in den Wurzelkanal zur Ausheilung periapikaler Läsionen und zu einem Fortschreiten des Wurzelwachstums führt. In der Grundlagenforschung sind mittlerweile Protokolle etabliert, nach denen dentale Stammzellen in Kombination mit einem geeigneten Trägermaterial Pulpergewebe und Dentin bilden können. Regenerative Behandlungsstrategien werden derzeit durchdacht, erprobt und überarbeitet. Die Konvergenz der Entwicklungen lässt nach Erreichen einer Schnittstelle von Klinik und Forschung einen Paradigmenwechsel im Bereich der Endodontie erwarten.